Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik.
Moin Jan.
Wir feiern heute die 50. Folge, eine ganz besondere Folge, denn es ist unsere erste Classic Review. Normalerweise besprechen wir immer Alben, die in der letzten Woche rausgekommen sind. Dieses Mal gehen wir einige Jahre zurück, um genau zu sein, 5 Jahre zurück. Wir reden über Mauli Spielverderber. Doch bevor wir das tun, möchten wir auch ein bisschen noch in unserer Laufbahn zurückblicken und schauen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, denn da gibt es auch eine gewisse Verbindung zu Mauli und zu seiner Vorgeschichte und deshalb dachten wir, passt es erstmal gut in diese Review rein und gleichzeitig ist es auch eine schöne Herleitung. Deshalb, Erik, leg mal los, wie haben wir uns kennengelernt?
Und zwar gab es ja, glaube ich, auf jeder der bisherigen Immer-Ready-Touren exklusive Tourtapes zu kaufen, in diesem Fall damals 2016, das für mich legendäre erste Unterwegs-Tape von Holy Moly und Morten, inklusive des Überhits Tief. Und heute kann man die ältesten dieser drei Tourtapes ja alle ganz entspannt in dieser unerwartet Compilation streamen, aber damals gab es die halt wirklich nur exklusiv auf Tour und ich habe diese 4 Songs, die da drauf waren, glaube ich, gemeinsam mit den 4 Songs von Mortens Ataraxia permanent im Loop gehört, quasi fast wie ein eigenes 8-Track langes Album und habe dann immer wieder in YouTube-Kommentaren zu Hotbox-Folgen oder zu anderem immer ready-related Stuff Leute kommentieren sehen, ey, hat irgendwer das Tape, ich konnte nicht auf Tour, dies, das. Und weil man zu dem Zeitpunkt auf YouTube schon keine DMs mehr schreiben konnte, habe ich dann 2, 3 dieser Leute, die ich da so zufällig gesehen habe, ausfindig gemacht, indem ich ganz stumpf die Usernamen gegoogelt habe und dann unter anderem Jan auf Twitter in die DMs geschlittert bin und einen Dropbox-Link zum Unterwegs-Tape hinterlassen habe. Und daraufhin haben wir uns in mal regelmäßigeren, mal unregelmäßigeren Abständen über 2 Jahre hinweg immer wieder über Releases ausgetauscht, vor allem so aus dem Immer-Ready-Umfeld, aber da hast du, glaube ich, so ein paar Eckdaten nochmal rausgesucht.
Ja, ich glaube, das wichtigste Datum ist der 4.9.2018. Da habe ich dich nämlich um 10.49 Uhr gefragt, hey Erik, ist mal ins Blaue reingefragt, aber hättest du nicht generell Interesse an einem Podcast? Weil ich weiß, dass ich den Gedanken schon länger hatte und wir haben da wirklich sehr, sehr lange Nachrichten uns hin und her geschrieben und das wurde auch immer mehr. Also es gab auf einmal, es fing so klein an, man schrieb sich so kurze Nachrichten, ja, wie findest du das Tape, wie findest du das Album? Ach ja, ganz gut, ja, geht so. Dann haben wir auch schnell gemerkt, dass wir oft gleicher Meinung sind, was ja auch in den Podcast-Folgen das ein oder andere Mal vorkommt.
Ab und zu, ja.
Und dann habe ich ihn gefragt und es hat dann auch noch ein bisschen gedauert, glaube ich. Also wir haben uns zwar, haben schnell geskypt, aber bis wir dann auch so mal dieses klassische Format, wie wir es jetzt haben, also dass wir nur ein Album machen und nicht mehrere, das hat so, musste ein bisschen warm werden, dann gab es eine Pause, aber jetzt mittlerweile sind wir ja wirklich gut dabei. Also es hat ungefähr 2 Jahre gedauert, bis wir diesen Move gemacht haben und dann hat es auch nochmal so ein halbes Jahr, ein Jahr gedauert, bis es dann wirklich losging. Aber, ich meine, was eine Story über Twitter. Ich weiß noch, ich war total verwirrt, als ich die DM bekommen habe, weil ich dachte erst so, hä, ist das irgendwie so ein Link, den man nicht öffnen sollte? Was will dieser Mann von mir? Hilfe. Ja. Dass das dann daraus entstanden ist, ist natürlich eine traumhaft süße Geschichte. Und dann auch noch Mauli, ne, klar, immer ready Umfeld. Wir waren auch, glaube ich, also ich war zumindest damals auf den Konzerten von Mauli und auch von Holy Moly und Morten halt wegen Mauli. Also ich habe die in dieser Immer-Ready-Bubble erst kennengelernt und Mauli war mein Einstieg.
Ja.
Genau, das ist unsere kurz gefasste Kennenlerngeschichte und jetzt sind wir hier zur 50. Folge, machen eine Classic-Review und reden über Maulis Spielverderber. Dieses Album geht los mit dem Song Alles gut. Und ich weiß noch, Trap braucht kein Abitur, das war ja das Tape davor. Ich fand es mega toll und es war zu meiner so, sagen wir mal, groben Einordnung, wo ich in dieser Zeit war, so deutschrapmäßig. Ich habe das VBT konsumiert. Ich habe eine Zeit lang, und ich meine wirklich 1 bis 2 Jahre, habe ich nur VBT-Runden gehört. Uff. Das war mein ganzer Musikgeschmack. Ich hatte vorher mit Rap rein gar nichts zu tun. Eieiei. Dann bin ich auf das VBT aufmerksam geworden, nur in dieser VBT-Bubble drin. Hatte alle Sachen über irgendwelche YouTube-Converter runtergeladen.
Krank.
Und das war für mich Rap.
Krank.
Battle-Rap-Turniere. Dann kam halt Trap braucht kein Abitur und auf einmal dachte ich so, hey, Moment mal, man kann ja auch Musik machen außerhalb dieses Battle-Gedankens und die macht trotzdem Spaß und ist trotzdem unterhaltsam. Dann bin ich auch zum Glück relativ schnell auf sowas wie Kendrick Lamar gekommen, aber der Ursprung war tatsächlich bei Mauli und bei diesen komischen VWT-Runden.
Was?
Und Alles Gut ist dann ja so der Nachfolger von dem Song Sorry, deshalb auch Trap braucht kein Abitur.
Mhm.
Und die erste Line macht das, finde ich, sehr, sehr schön klar. Trap braucht kein Abitur, Abitur braucht Trap. Das passt auch sehr schön in meine Zeit rein, weil damals war ich, glaube ein Jahr vorm Abi. Also war richtig so in diesem 11., 12. Klasse-Stress, so jetzt müssen die Noten stimmen, jetzt musst du dich mal zusammenreißen und machen. Und dann geht's mit so einer Line los und ich habe mich direkt gedacht, so ja, das ist genau die Art von Rap, die ich brauche. Ich brauche so trappige Beats, ich brauche irgendwie so einen Typen, der so leicht arrogant klingt, aber nicht zu Straße ist, weil ich damals noch nicht auf diesem Straßenfilm war, so wie es teilweise heute ist. Und ja, das war direkt bei der ersten Line war ich schon hooked und auch bei dem ersten Beat und dann ist das noch ein Querverweis auf einen alten Song, also da geht's schon direkt wild los.
Trap braucht kein Abitur, Abitur braucht Trap. Hallo Johnny Pep.
Ja, vor allem wird der Song auch direkt mit diesen drei mächtigen 808s von Morten eröffnet, der mit seiner Produktion damals einfach gezeigt hat, wie man diesen noch nicht ganz etablierten Trap-Sound in Deutschland einfach irgendwie cool und unverkrampft irgendwie umsetzt. Und dann natürlich das gepaart mit dieser Frechdachs-Haltung gegen alles und jeden im Rap-Game zu schießen, der auch nur ansatzweise irgendwas Uncooles gemacht hat. Und halt auch so Sachen wie auf diesem Track dieses weirde Ritter-Musikvideo von Freunde von Niemand out zu callen. So, man hatte einfach, oder ich hatte einfach beim Hören der Tracks das Gefühl, ey, da ist jemand, der legt so den Finger in die Wunde und sagt einfach, wie es ist, wie er auch ein, zwei Mal selber auf dem Album sagt, in so einer Deutschrap-Kultur, die sich halt einfach größtenteils gegenseitig abfeiert und wo einfach diese Einstellung vorherrscht, die er dann auch ein paar Jahre später auf LimeWire wieder aufgegriffen hat, von wegen, ey, ich feiere eigentlich deine Reichweite, also feiere ich dich und wir feiern uns alle gegenseitig. Und mitten in diesem ganzen Business kam er halt einfach so rein und war so, ey, ich habe da echt ein peinliches Rittervideo im Wald gedreht. So, und das war einfach irgendwie sehr erfrischend. Aber natürlich ein großer Kritikpunkt, den es an diesem Track und generell an einem Großteil des Albums rückwirkend auf jeden Fall gibt, ist, dass halt konsequent unter anderem das Wort schwul als Beleidigung benutzt wird, was mir damals als Battle-Rap-sozialisierter, pubertierender Hetero-Junge ehrlich gesagt relativ egal war. Aber wie das halt so ist, man wird erwachsener, man reflektiert und checkt, warum eine Herabwertung von sexuellen Orientierungen wack ist. Und unter anderem zu diesem Thema und wie schwer einem das dann doch den Einstieg in so ein Album machen kann, haben wir einen Gastbeitrag von Nelle bekommen. Sie betreibt den Interview-Podcast auf Gästeliste, hat mit der Rap-Sprechstunde eine Radiosendung und schreibt unter anderem für das Abriss-Magazin, unter anderem sehr aktuell eine Review zum neuen Album von Der Plot, über das es auch in unserer nächsten regulären Folge gehen wird. Also da passen einige Sachen. Also das so zu ihr als Person und jetzt ihre Worte zum Spielverderber-Album von Mauli.
Hey, was geht? Mein Name ist Kleinkriminelle und ich wurde eingeladen, hier kurz ein paar Worte zum Album Spielverderber von Mauli abzugeben. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Mauli ist tatsächlich relativ lange Zeit an mir vorbeigegangen, beziehungsweise seine Musik hat mich lange nicht gecatcht. Aber 2019 habe ich ihn auf der Fittoni-Tour ein paar Mal Support spielen sehen und mich dann nochmal ein bisschen mehr mit ihm befasst. Und da habe ich dann auch nochmal wieder das Spielverderber-Album gehört im Anschluss. Und ich muss leider sagen, dass der Einstieg ins Album meine Laune direkt ein wenig trübt, weil, also das sind für viele sicherlich übertriebene Gründe und es darf ja auch um Gottes Willen jeder nach seinem eigenen Ermessen urteilen. Aber bei mir stößt es super negativ auf, dass innerhalb der ersten 3 Minuten direkt dreifach das Wort schwul als Beleidigung verwendet wird, ebenso wie behindert und auch statt Sinti und Roma wird halt das Z-Wort genutzt und das klingt jetzt vielleicht nach übertriebener Political Correctness und ich weiß, das Album ist jetzt ja auch schon ein paar Jährchen her, aber das gibt mir persönlich einfach so zu Anfang des Albums ein ungutes Bauchgefühl ohne das irgendwie auf Mauli als Person oder seine Kunstfigur, seine gesamte Musik zu beziehen oder so. Es ist einfach für das eine Album ein unsympathisch gewählter Einstieg, finde ich. Trotzdem hat das Album auch starke Seiten auf jeden Fall. Viele von den gesungenen Hooks sind in meinen Augen total catchy und bleiben einfach im Ohr. Und Shoutouts ist ja auch auf dem Album und der ist in meinen Augen zu Recht der zweitmeistgeklickteste Song überhaupt von Mauli, weil der bringt eben genau dieses Ohrwurm-Potenzial mit. Und ich mag am ganzen Album auch sehr, dass sich so Elemente immer wieder durchziehen, also abgesehen vom Sound, der sehr einheitlich ist, erwähnt er ja auch immer wieder die Juice oder Erdeka. Und ich mag das auf Alben ziemlich gerne, wenn sich so in einzelnen Songs immer wieder Parallelen finden lassen, weil das gibt dem Konzept Album in Zeiten, wo fast nur noch Singles gestreamt werden, so eine Art, ja, Daseinsberechtigung, insoweit ein oder eine Künstlerin das überhaupt braucht. Aber genau, ich mag das sehr gerne, wenn sich so Sachen wiederfinden lassen. Und Steinfabrik als letzten Track des Albums mag ich auch sehr gerne, da das so ein klassischer Abschlusssong ist, der einfach so ruhig ausfadet am Ende ohne Drums oder sonst was und einfach das Ganze so schön ausklingen lässt. Auch nachdem ich halt einen Bezug zu Mauli bekommen habe durch die Live-Shows, ist mir seine Musik jetzt nicht absurd doll ans Herz gewachsen oder so etwas. Und gerade Spielverderber gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsreleases. Aber das liegt größtenteils, glaube ich, an meinen persönlichen Präferenzen und nicht irgendwie daran, dass das Album schlecht wäre oder so. Also ich glaube, ich würde halt einfach sagen, dass ich es gut finde, aber eben auch nur gut und nicht überragend oder als das Top-Release von Mauli.
Ja, vielen Dank für diesen netten Beitrag und diese sehr wichtigen und richtigen Punkte. Man denkt jetzt vielleicht bei uns sehr schnell so, ja, die machen eine Classic-Review, das wird jetzt bedingungslos gefeiert. Aber gerade dieser Punkt der Beleidigung, gerade wenn es um schwul geht, was ja überraschend oft auf diesem Album vorkommt, das stößt mir mittlerweile auch sehr sauer auf. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass es mich damals in meinem jugendlichen Leichtsinn noch nicht so getriggert hat und ich auch einfach, ich glaube tatsächlich, habe ich das damals so weggetan mit, ja, es ist halt Rap-Musik und da ist es halt so, obwohl ich nicht so viele Ahnung hatte von Rap, aber irgendwie habe ich das toleriert und fand es auch so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen so Grenzen ausloten. Aber mittlerweile sage ich ganz klar, das geht nicht. Und das ist ja auch das Schöne quasi daran, dass Mauli das ja auch selber mittlerweile so sieht. Also der auch selber, ich meine, er war damals sehr jung, er ist heute deutlich reifer und erwachsener, macht auch ganz andere Musik. Aber wäre dieser Beleidigungsaspekt in der Form nicht drin, dann wäre irgendwie dieses Gesamtkonzept, würde besser aufgehen. Aber es gehört halt irgendwie so in seine freche, Grenzen auslotende Phase und auch in dieses Reinkommen ins Game, das passt schon irgendwie zusammen. Es geht aber an dieser Stelle meiner Ansicht nach nicht. Aber deswegen danke für den Kommentar und die ehrliche Meinung und für diese ehrlichen und schönen Worte. Ich möchte nochmal ganz kurz zu dem Alles gut, wie er das betont, und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt auf dem ganzen Album, die Delivery, die ist so on point. Du hast bei diesem Alles gut einerseits dieses Provokante und gleichzeitig auch sowas Pseudo-Entschuldigendes. Also so, er kommt so ins Game rein und er sagt so, ja komm, ey, alles gut. Er teilt ja eigentlich jede Line aus, aber es ist wieder dieses so, ja, jetzt beruhig dich mal, so auf der Gegenseite. Dieses Triggern wollen und gleichzeitig so tun, als will man nicht triggern. Und das ist ein Punkt, der einfach sau stark umgesetzt ist. Und diese Delivery, da achten wir jetzt bestimmt auf jedem Song drauf, weil die funktioniert eigentlich immer. Kommen wir zum zweiten Song, auch eine der Singles, Meine Jungs. Das einzige Feature auf dem Album, was selber eingesungen hat. Und das ist nicht irgendein Feature. Es ist ein Feature von einem Künstler, den wir auch schon sehr oft besprochen haben. Es ist Morten, der hat das ganze Album produziert und das merkt man auch. Ich fange erstmal an mit den Mauli-Parts und mit dem Beat. Der Beat ist krank.
Ja.
Der Beat ist so krank gut und ich kann... Also mir fehlen bei manchen Sounds einfach die Worte. Ich kann nicht beschreiben, was es für einen Sound darstellen soll. Gerade dieses, also es klingt so ein bisschen an vielen Stellen wie so ein Hundebellen, aber gleichzeitig auch wie so ein Segen. Und dazu kommt dann noch so ein Kettenglockengerassel. Und das ergibt alles so eine fantastische Atmosphäre. Aber darauf beruht es dann nicht nur, sondern dann geht's noch mal einen Schritt weiter und dann kommen ganz viele tolle Melodien zusammen, die einfach so eine düstere, aber auch gleichzeitig gefährliche Atmosphäre schaffen. Und dann kommt halt dieser Song mit dieser absolut catchy Hook, wo ich aber bis heute auch irgendwie so ein bisschen, also ich kann mich noch erinnern, dass ich das am Anfang leicht cringy fand, dieses meine Jungs Ding, das fand ich damals ein bisschen uncool, aber der Beat hat es dann irgendwie wieder wettgemacht und mit der Zeit hat man sich auch mehr an diesen Satz gewöhnt und fand es dann doch irgendwie ganz cool. Und ich meine, spätestens als der Morten-Part reinkommt, ist eh alles vorbei. Also du hast diesen super langsamen Mauli und das funktioniert schon sehr gut, aber dann kommt Morten rein und haut da mit Tempo die Lines hintereinander raus, ja. Dieser Check-Part, die schwedischen Gardinen, das sind alles so erstmal schöne Bilder und gleichzeitig ist es halt so ein Kontrast zu Mauli am Anfang. Ah, oh, das ist so eine Energie in diesem Morten-Part. Ich war damals richtig enttäuscht, dass in dem Musikvideo nicht dieser Part drin ist. Ich habe das nicht nachvollziehen können, wieso man das nicht macht. Ich kann es auch heute nicht nachvollziehen. Aber vielleicht einfach so als Überraschungsding, dass es dann auf dem Album dann doch drauf ist. Es ist ein Hit. Das ist wirklich einfach ein Hit und der funktioniert auch heute noch. Und das kann man über sehr, sehr viele Songs auf diesem Album sagen.
Ich bin mit meinen keine Verräter, mein Team, check. Keine Sticks oder Seeds, check. Klopf dreimal auf Holz, check. In die Welt aus Moabit.
Weil du das Sample, nehme ich mal an, auch schon angesprochen hast und wie besonders und weird das auch irgendwie klingt, habe ich da auch noch ein bisschen Hintergründe zu, weil ich tatsächlich jetzt erst so in der neuen Vorbereitung jetzt das Album nochmal zu hören, mir ist aufgefallen, was das für eine krasse Samplearbeit ist, weil klar, man hat diesen langsamen, sehr basslastigen Sound, der sich durch das ganze Album zieht, aber wie genial dieser Move ist, den Anfang dieses Quincy Jones Songs so runter zu pitchen und zu verfremden, ist mir halt damals nicht bewusst gewesen, weil der gesampelte Song Soul Bossa Nova ist eigentlich ziemlich populär, sagt einem vom Namen her vielleicht so direkt erstmal nichts. Aber wenn man ein späteres Motiv aus dem Song hört, ist es, glaube ich, echt so einer dieser Songs, bei dem man denkt, ach ja klar, das kennt man ja irgendwie, egal in welchem Genre man jetzt bewandert ist oder nicht. Und da halt diese ersten komischen Töne dieses eigentlich sehr bekannten Songs zu nehmen und zu verändern, dass man die, glaube ich, als absoluter Jazz Big Band Connoisseur vermutlich nicht direkt zuordnen kann und dass das dann auch noch so rhythmisch und auch von der Melodie her so gut mit dem Rest aus diesen riesigen 808s und Synthesizern irgendwie, dass es dazu passt, ist einfach sehr geil gemacht. Ich finde auch den Morten-Part legendär, einfach wie er so smooth einfach reingefadet kommt, so ganz langsam, so butterweich einfach. Und dann Lines, die du noch nicht erwähnt hast, solange die Straße mich besser bezahlt als die GEMA.
Ja.
Finde ich sehr fresh. Und auch, dass er auf dem Track mit Mauli, wo er das komplette Album produziert hat, sagt, keins meiner Kinder wird ein Battle-Rapper, finde ich auch, finde ich sehr lustig. Und ist halt auch so ein bisschen so der, das Album ist ein Battle-Rap-Album, aber fast so ein bisschen so der Abschluss dieser VBT-Vergangenheit oder dieses, weil da ja auch vom Sound her oder von wie hochwertig die Sachen produziert sind, hat das ja gar nichts mehr mit den Sachen vorher zu tun zum Teil. Und das ist so ein bisschen, dieser Song ist so der Schlusspunkt und zugleich der Neuanfang, so ein bisschen unter anderem mit dieser Zeile von Morten.
Nachdem die ersten zwei Songs ziemlich düster klangen, jetzt bei Villa Kunterbunt wieder so ein bisschen mehr in die lockere, gemütliche, freundschaftliche Atmosphäre und genau das ist es ja auch. Er trifft sich in seiner Villa Kunterbunt mit seinen Jungs und hört sich Deutschrap-Releases an und das ist einerseits ein schönes Bild, weil man echt so eine Vorstellung hat, wie einfach so ein paar Freunde sich CDs anhören oder neue Releases anhören und denken, ah, okay, ganz schön scheiße, die Szene. Und dann gibt's halt noch so Lines wie, und dann immer wieder diese Szene, 1000 schlechte Rapper, ich vergieße eine Träne. Und irgendwie, es hat so einen trockenen Humor, weil auch die Art und Weise, wie es vorgetragen ist, ist halt immer noch mit diesem ernsten Rap-Stil, aber immer noch so ein ganz bisschen frech. Und diese Mischung macht's halt so besonders. Und dann ist eine Line, die ich irgendwie jetzt so im Nachhinein ganz schön lustig finde. Deutsche Rapper sind nur Opfer, die sich Kummer von der Seele schreiben. Wo ja jetzt Mauli wirklich teils sehr persönliche, emotionale Songs schreibt. Und auch, ich meine, der Song Sorry, wo er sich quasi für seine, für das vergangene Album entschuldigt, was ja auch ein krasser Move ist eigentlich. Und da denkt man sich, wenn man das jetzt nochmal hört, denkt man sich, okay, das würde er niemals mehr so sagen. Das ist so weit weg von der Persönlichkeit, die er jetzt ist, aber das macht das Album nicht schlechter von früher. Also ich finde, diese ganzen, die Sachen mit gay und schwul, das macht das Album schon so ein bisschen schwieriger zu hören. Da muss man aktiv ausblenden oder halt einfach genug das reflektiert haben und sagen, ja, okay, ich kann es trotzdem hören. Ich weiß, dass er jetzt auch mittlerweile das ja auch nicht als Beleidigung sieht und dementsprechend geht's halt. Aber solche Lines, die zeigen halt wirklich eine Charakterentwicklung, auch im Nachhinein. Und das macht's irgendwie umso spannender. Noch eine schöne Line, und das ist natürlich bei Morgan immer so ein Ding, man kann sehr, sehr viel zitieren und das, obwohl es sehr langsam vorgetragen wird. Meine Plattensammlung wächst, mein Menschenhass steigt, Humor ist, wenn man trotzdem lacht und Erdika signed. Erstmal ein schöner Name-Drop. Ich hatte damals, ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung, wer Erdika ist. Mhm. Ich habe auch auf dem ersten Song Johnny Depp, dachte ich halt einfach für ein Jahr lang, er meinte auch den Schauspieler. Kann auch sein. Habe ich zwar nicht verstanden, aber wieso nicht? Und es war mir auch nicht wichtig, weil es ging halt eher um das Drumherum und weniger um die Namen, die da gedroppt werden. Aber dass Namen gedroppt werden, ist einfach sehr lustig, auch wenn es im Nachhinein natürlich auch negative Folgen für den einen oder anderen Künstler hatte. Das darf man nicht vergessen. Das ist natürlich auch irgendwie too much, aber einfach eine super gute Line.
Ja, bei Villa Kunterbunt ist es so, ich weiß nicht, ob es allein wegen dieses Songs angefangen hat, aber es war auch definitiv so die Zeit, in der ich wirklich auch mit meinem besten Freund jedes Wochenende mich hingesetzt habe und wir so die Rap-Releases der Woche durchgegangen sind und uns auch manchmal an herrlichem Trash erfreut haben. Und dann ist es halt irgendwie so ein Track, mit dem man sich irgendwie sehr stark verbunden fühlt und auch gerade so gegen Ende von Maulis zweiten Part, wo er so sagt, jeden Freitag sitze ich hier im Kamin mit den Jungs, manchmal denke ich, ihr release nur für uns und danach die Hook mit diesem einladenden, komm rein, setz dich hin und so beginnt. Das hat fast schon für so eine Art Gemeinschaftsgefühl gesorgt, also dass wir, also alle, die Mauli hören, mit am Kamin sitzen und so zur coolen Seite des Rap-Games oder Fantums gehören und so kollektiv über die anderen lachen, was natürlich auch sehr gut zu dem passt, was du gesagt hast, dass man teilweise gar nicht wusste, wer die Leute sind. Ich habe, glaube ich, bis heute nicht einen Johnny Pep Song gehört. Und auch wenn ich mit diesem Mindset nicht mehr zu 100% relaten kann, gibt's einfach Lines auf dem Album, die immer noch saulustig sind und reinhauen. Allen voran finde ich diese Olli Bagno-Zeile.
Und immer wenn ich denke, dass es wacker nicht geht, holt mich Olli Bagno wieder in die Realität.
Der für mich zu diesem Zeitpunkt sowieso nur der mit Abstand wackste von diesem 301180 Sido-Kollabo-Song war. Und da habe ich halt die Line sehr abgefeiert und feiere sie immer noch sehr. Und wo ich schon dabei war zu erzählen, dass ich so den Song vor allem mit dieser Zeit verbinde, jeden Freitag so mit meinem besten Kumpel so Deutsch-Rap-Releases durchzuhören, haben wir noch eine kurze Nachricht von Lucius bekommen, der das Spielverderber-Album auch mit einer ganz bestimmten Person verbindet. Und zwar schreibt er: Ich hatte früher keine wirkliche Möglichkeit, Musik zu streamen und mein großer Bruder hat mir dieses Album auf mein Handy geladen. Dann habe ich gefühlt ein Jahr lang, same ehrlich gesagt, nur das Album gehört und kann immer noch jeden Track Wort für Wort aus dem Gedächtnis mitrappen. Ich glaube, ich werde diese wunderschön verspielten und etwas abgehobenen Texte niemals wieder vergessen können. Etwas abgehoben wird es auch auf dem nächsten Track Liebe zum Spiel.
Ja, etwas abgehoben. Ist ja fast schon untertrieben. Sehr abgehoben. Dazu auch direkt eine Anekdote. Ich war im Hollandurlaub und ich habe eine Facebook-Nachricht von einer Freundin bekommen. Ey, neuer Mauli-Song ist draußen. Und sie hat nur geschrieben, ich finde den weird. Und dann auf Toilette gerannt, habe meine mobilen Daten genommen und habe mir diesen Song mitsamt Video, wo sich einfach nur die Maske dreht und es brennt, angeschaut und habe das tatsächlich auch mit dem Handy laut gehört. Ich hatte keine Kopfhörer dabei, sondern bin einfach auf Toilette, habe das laut angemacht und gehört. Geil. Und war im ersten Moment so, ich weiß ja nicht. Mensch, das ist ja echt ganz schön ruhig und langsam und ja, okay, die eine oder andere Line. Aber wenn man das mal mit Kopfhörern hört, wenn man sich mal fallen lässt und nicht irgendwie hektisch auf Toilette rennt, sondern wenn man das einfach mal genießt, dann ist das einer der besten Songs, den Mauli je released hat. Es ist Es ist eine Wohltat, alles an diesem Song. Dieser Beat ist so ein warmer Sound. Es ist so, man fühlt sich richtig so in so eine Decke eingekuschelt, aber trotzdem rattert's im Hintergrund noch. Also es gibt halt beides. Es ist warm und es rattert gleichzeitig. Es ist auch eine der besten Lines überhaupt, meiner Ansicht nach. Die schlechter Rap macht dich zu keinem schlechten Mensch. Sowas weiß man, wenn man ein, zwei Rapper kennt. Ist eine super coole, witzige Line. Und es gilt natürlich auch lustigerweise andersrum. Also guter Rap macht dich auch nicht zwingend zum guten Menschen. Aber das ist vielleicht was für irgendein kommendes Album von Mauli. Ich finde dieses, du machst Rap noch aus Liebe zum Spiel, war wieder so ein Angriff auf die Rap-Szene. Einfach so ein, so, ey Leute, ihr macht gerade echt Trash und ich komme jetzt hier mit meinem neuen Soundkonzept, mit einem guten Produzenten, komme zwar aus dieser Battle-Richtung und mache auch irgendwie noch Battle-Musik, aber ich mache das als ernstzunehmende, hörbare, also auch für sich hörbare Musik. Ja. Und diese Mischung, die vermittelt dieser Song eben am besten und das halt, ich meine, es ist so langsam. Er rappt so langsam und trotzdem kommt diese Energie rein, halt, ne, wenn er in diesen zweiten Part einsteigt, was er da für einen Druck auf der Stimme hat und wie gut das auch live funktioniert, was man ja auch später, was ich auch einen sehr geilen Move finde, halt noch ein Live-Album rauszubringen mit fast ausschließlich Songs von diesem Album, ist auch, das hat echt nochmal so eine neue Facette reingebracht. Auch noch so eine Sache, die auf vielen Songs vorkommt, die würde ich jetzt einmal erwähnen, ist nicht immer, ist dieser Echo-Effekt, würde ich ihn mal nennen, dass jede Line einfach nochmal mit dem Echo hinterherläuft. Und ich habe mich gefragt, wieso mir das früher nie so präsent war, weil ich dachte jetzt, also ich habe das nochmal ganz, ganz oft gehört und ich habe das eigentlich die letzten Jahre immer mal wieder gehört. Das ist so eins der Alben, was ich irgendwie immer und immer wieder konsumiere, auch wenn man ja sagen kann, so die Themen sind veraltet, die Rapper gibt's zeitweise gar nicht mehr, aber das Gefühl, was dieses Album vermittelt, ist halt irgendwie immer noch akut. Und ich dachte echt so, okay, krass, mir ist das nie so aufgefallen, dass sich da ständig was wiederholt im Hintergrund. Und es macht auch Sinn, weil halt, ne, es ist relativ wenig Text auf relativ langem Beat und man füllt so ein bisschen die Lücken und in 99% der Fällen ist es eher positiv als negativ, würde ich sagen. Und noch eine ganz, ganz kurze Anekdote. Das Mauli-Album ist das einzige Album, was ich damals über, heißt es Google Music oder so, auf jeden Fall der Google-Dienst, wo man mit seiner Google Play Store-Karte Sachen kaufen kann. Ich wusste nicht, wohin damit. Ich habe 20 Euro geschenkt bekommen, dann dachte ich, ey, ich supporte den und habe mir das gekauft, was natürlich Bullshit ist, weil ich habe es irgendwie ein paar Wochen später einfach auf Spotify gehabt oder runtergeladen, wie auch immer. Auf jeden Fall hätte ich es mir sparen können, aber ja, ich möchte auch mal zeigen, dass ich hier richtig guter Supporter bin. Ne? Also wenn ihr mal ein Album habt, was ihr mögt, dann kauft es auch mal, damit es Alben noch weiter gibt. Dankeschön.
Das Wort zum Sonntag. Ja, ich find's immer wieder gruselig, wie nah wir uns sind bei den Gedanken, die wir uns zu Alben machen. Ich habe das mit dem Echo, hole ich nochmal bei einem späteren Zeitpunkt raus. Wir tun einfach so, als wäre das ein komplett neuer, fresher Gedanke, der noch nicht gedroppt wurde in dieser Folge. Aber bei dem ist mir das jetzt nicht so aufgefallen. Ich find's halt auch wirklich, gerade Liebe zum Spiel ist so ein Beweis dafür, wie langsam oder so Stück für Stück vorgetragen so eine Hook vor allem sein kann und trotzdem reinhauen. Also sowohl im akustischen als auch so im Punchline-Sinn irgendwie.
Du machst Rap noch aus Liebe zum Spiel. Mach mal lieber nicht. Du wirst sehen, was sonst passiert.
Mauli legt sich halt wirklich so mit Anlauf einfach in diese unfassbar warmen 808s und die halt noch mit diesem sehr minimalistisch eingesetzten Sample irgendwie zusammen funktionieren, weil es gibt wirklich Beats auf Spielverderber, vor allem auch gerade auf dem nächsten Song, bei denen viel mehr los ist, aber gerade dieser riesige Raum, den Mauli hier zur Verfügung hat, ist eigentlich so das Beispiel halt für diese Atmo, die beiden zusammen geschaffen haben auf diesem Album. So alles ist so entschleunigt, hat super viel Platz, um sich auszudehnen, wie so eine wattige Traumwelt. Du hast es als weiche Decke beschrieben, aber trotzdem kommt dann halt so dieser Kontrast mit den harten Drums und den harten Lines, die ausgeteilt werden. Und das kommt halt, finde ich, auch bei Liebe zum Spiel am besten rüber, weil halt der Inhalt des Songs, der eigentlich vorgetragen wird, ist ja, hör bitte auf zu rappen. Aber der Track klingt halt nicht direkt nach hör bitte auf zu rappen. Und das ist halt so die Besonderheit des Albums, die halt vor allem auf dem Song durchkommt.
Ich finde, ein ähnliches Gefühl ruft Klepto hervor, auf dem Album danach. Also da hat das auch nochmal geschafft, so eine Atmosphäre zu erschaffen, die, also eigentlich könnte man ja nur den Beat hören und wäre zufrieden, aber dann kommt halt noch so ein cooler inhaltlicher Part dazu, der thematisch ja schon was anderes ist. Also ich meine, bei Klepto geht es um Diebstahl im Endeffekt und das wird halt glorifiziert. Hier wird Rappern empfohlen, einfach aufzuhören, was ja auch jetzt nicht das Netteste der Welt ist. Also ich finde, ja, das ist einfach eine tolle Mischung. Und Mauli Part 2, ich sag mal so, live ist das nicht umsonst das Ende, weil das war ja immer unfassbar. Dieser Song ist einfach für live gemacht. Und ich war damals auf der Ewig-Tour, auf der ersten Ewig-Tour in Köln und es war ein sehr kleiner Raum. Es war sehr komisch, weil wir hatten, glaube ich, so um die 100, vielleicht 150, 200 Leute, wenn es hochkam. Es war so ein Raum und der war so quasi schräg geteilt. Also die eine Hälfte war so die Bühne, die andere Hälfte war die Menge und trotzdem hat es funktioniert. Also trotzdem war jeder so fokussiert auf diesen Rapper da vorne und spätestens bei Mauli Part 2 war dann einfach Ekstase und Moshpits. Und Moshpits sind einfach immer schön, auch bei Rap-Konzerten. Was ich da natürlich wichtig finde, ist dieses Mauli, was halt einfach so ikonisch schon zu dem Zeitpunkt war, weil es halt vorher schon mal kam und jetzt hat man daraus irgendwie quasi den Aufbau, der Hook ist basiert auf diesem Soundfile, finde ich eine super gute Idee, dass am Ende auch dieser Beatdrop kommt, der auch irgendwie, ich weiß nicht, also live funktioniert der tatsächlich manchmal gar nicht so gut, weil man ist noch so in diesem schnellen Moshpits drin und auf einmal kommt dieser sehr langsame Beat und das ist ja immer so, soll ja eigentlich dann dieses Highlight sein, was auf Album funktioniert, live dann immer so ein bisschen hakelt bei dem einen oder anderen Zuhörer. Aber ja, auch dann nennt er die Namen der Rapper falsch, was ich damals auch nicht gecheckt habe, weil ich die Rapper nicht kannte. Aber als ich es dann gecheckt habe, dachte ich, oha, wie frech ist das denn? Also man sieht, ich war Rap ungebildet. Ich bin neu in dieser Szene gewesen und ich habe mich direkt sehr wohl gefühlt und habe direkt gedacht, ey, ich bin im elitären Kreis. Mhm. Ich habe es verstanden. Das ist die Zukunft, das ist auch auf eine Art die Gegenwart und das war echt so ein Gefühl, was auch immer Ready ja lange vermitteln wollte, wahrscheinlich immer noch, wo man jetzt, im gehobenen Alter mit 22 denkt, ja, es gibt auch noch andere Musikrichtungen, ihr macht einen geilen Sound, aber das ist jetzt nicht die eine Zukunft. Aber damals war ich wirklich so frontfest davon überzeugt, dass das einerseits die nächsten Jahre bestimmen wird und ich finde, an vielen Stellen hat es auch zumindest im Untergrund die Musik bestimmt. Ja, ich meine, das ist der nächste Hit. Da kommt erst Liebe zum Spiel und dann kommt dieser Song und danach geht's halt noch weiter.
Ich glaube auch, Mauli Part 2 ist schon der Banger des Albums, wenn wir das irgendwo draufklatschen. Der Hit des Albums kommt eindeutig als nächstes, aber das ist halt so soundtechnisch der härteste Song. Und mir ist halt an dieser Stelle bewusst geworden, wie sich Mortens Sound so verändert hat. So klar, er arbeitet immer noch viel mit 808s, ohne geht's nicht. Aber halt dieses riesige, bedrohliche 5 bis 6 ratternde Kicks mitsamt den 808s nacheinander, so ist vielleicht auch nicht mehr so zeitgemäß irgendwie oder passt nicht mehr so zu diesem aktuellen, schnelleren Zeitgeist. Aber damals hat das echt alles zerfetzt einfach irgendwie. Und ich fand auch die als textliches Highlight die falschen namentlichen Erwähnungen von Audi und Yesin, die ich beide schon damals sehr mochte und immer noch sehr mag, aber die ja einfach sehr gut als sein Kanonenfutter gedient haben. Und ich finde halt einfach diese Einstiegsline auch mit Audio 36, Erdika und Timeless ist einfach perfekt geflowt. Also mit dieser arroganten Stimmlage auf dem Beat, mit dieser Aufzählung so reinzukommen, ist echt perfekt.
Audio 36, Erdika und Timeless. Ich drop die Names auf jeden Fall, du weißt.
Und ich glaube auch nicht zu Unrecht irgendwie eine der gefühlt aktiv mitgerapptesten Stellen irgendwie auf Mauli-Konzerten. Außerdem halt so der Punch in Richtung Savage, dass es sich keine Mühe bei den Parts gibt, ist einfach so gut, weil das ist halt genau wieder dieser Finger in der Wunde, so, dass halt diese technisch anspruchsvollen, teilweise mittlerweile sehr krampfig geflowten Savage-Parts irgendwie gerade das sind, was seine Fans halt an ihm feiern und hervorheben, so ey, der Rap wenigstens noch richtig und so, hast du in dem Part gehört, was er alles Perverses mit den anderen Wack MCs anstellt und so, und Mauli kommt einfach mit so einem hörbaren Grinsen rein und sagt einfach, ja, ich gebe mir genauso wenig Mühe beim Schreiben wie er, also erhebt sich auch nicht über ihn, aber redet ihn dadurch schlecht, so, das finde ich halt eine sehr smarte Weise, so einen Punch zu setzen. Und ich muss mich aber jetzt mal outen als kein großer Fan von diesem Halftime-Drop gegen Ende. Ich meine, du hast schon gesagt, gerade live sorgte das selbst unter Leuten, wo man denken könnte, okay, die wissen jetzt, was kommt, mehr für Verwirrung als für alles andere.
Ein gutes Jahr, soweit ich weiß, das ist neu.
Ah ja, der nächste Song, der ist weitaus schneller als das Ende vom Song davor und es ist halt der Hit. Also ich sag mal so, in meinem Freundeskreis, ich habe irgendwann das Album gezeigt und die hatten alle noch weniger mit Rap zu tun als ich. Und man konnte sich sehr schnell darauf einigen, dass Shoutouts trotzdem in jede Playlist kommt, die wir seitdem irgendwie zusammenstellen, wenn es halbwegs in die Richtung sommerlich geht, halbwegs in die Richtung gute Laune geht. Es ist einfach ein Feiersong, gleichzeitig aber die gleiche freche, abgehobene Attitüde wie vorher auch. Und du hast halt diese Kombination, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du hast Liebe zum Spiel, dann hast du Mauli Part 2 und dann hast du Shoutouts. Das sind einfach drei Richtungen und drei Richtungen gehen voll auf und sind alles drei Hits, die wirklich so hintereinander, es ist einfach, es ist verrückt. Also jetzt auch, als ich es nochmal so als Vorbereitung gehört habe, ich dachte, okay, krass, das war mir jetzt gar nicht mehr so bewusst, dass die so direkt hintereinander kommen und du musst ja spätestens ab dem Punkt denken, wow, was höre ich da, das ist ja alles gut.
Ja.
Inhaltlich, ich finde, ja, wieder, ne, Name-Dropping, allein schon dieses, manchmal höre ich Boska, manchmal höre ich Rockstar, dann schüttel ich den Kopf und dann nochmal. Er wertet sich auf jeden Fall, er stellt sich über die anderen und wertet die ab und macht sich halt drüber lustig, was da so rauskommt. Gleichzeitig merkst du aber auch, dass er voll in dieser Szene drin ist, dass er halt alles konsumiert und da halt auch Spaß dran findet. Und ich finde das eh auf dem Album, da kommen wir aber auch später wahrscheinlich noch bei anderen Songs zu, dass dieses gleichzeitig Respekt zollen für eben gerade auch vergangene Sachen, aber auch irgendwie so eine Art neue Ära einleiten wollen mit eben Trap und mit dieser Art von Beats. Das ist ihm da größtenteils sehr gut gelungen. Shoutouts, ich meine, da sind auch innerhalb dieser Crew viele Name-Droppings, die ich dann auch erst später verstanden habe. Du hast dann auch wieder Morten, der wird dann namentlich erwähnt. Das ist ja auch ein Aspekt, der immer wieder vorkommt in diesem Album. Und dann auch so eine Line wie Gold in meinem Herz, Carbon im Gesicht, bald Platin an der Wand, ich sag nur, wie es ist. Ich meine, das ist wahrscheinlich ein Rap-Element, was es vorher schon ganz, ganz oft gab. Aber wenn man diese Art von Zeilen noch nicht kennt und dann auch das Spielen mit der Maske, das so einzubauen, finde ich mega gut umgesetzt.
Meine Lieblingspunches gehen wieder unter anderem in Richtung Savage, wie auf dem Song vorher. Und zwar, dass er sagt, du bist nicht der King dieser Mucke. Ja, meine Rede. Und dieser unfassbar gute Juice Battle of the Ear Diss, der so ein bisschen um die Ecke kommt, beziehungsweise eigentlich zwei Beleidigungen auf einmal sind, weil er eben erst sagt, ey, dein Album hat in der Juice nur eine halbe von 6 möglichen Kronen bekommen, dann quasi so dem lyrischen Gegner kurz nochmal die Hoffnung lässt, dass das Album ja in besagtem Battle of the Ear Format war. Das heißt, dort hat halt meist ein Redakteur eine sehr gute und dann einer eine gegensätzliche, eher negative Review geschrieben. Und danach zückt halt Mauli erst die eigentliche Pointe und sagt, der andere fand's auch nur so mittel. Also so richtig mag dein Album niemand so. Und ich find's halt wirklich schade, dass ihm der Song irgendwann auf die Nerven gegangen ist, wie er hier und da mal hat durchkommen lassen. Aber ich meine, ich verstehe es schon. Shoutouts ist und bleibt aber einfach ein gottverdammter Hit, vor allem eben durch diese sehr eingängige Hook, die einfach eine der stärksten Hooks des Albums ist.
Shoutouts gehen raus an eure Eltern, ich supporte sie mit meinen Steuergeldern, Hyatt Hotel, fette Joints am Fenster.
Und unser nächster Gast sieht das sehr ähnlich, der ist auch großer Fan des Songs, und zwar der gute Nix vom Listen To Podcast, in den ihr ebenfalls mal reinhören solltet. Die Jungs liefern auch längere, spannende Musiktalks, unter anderem Reviews, aber eben auch Interviews auf Podcastlänge, was ein Format ist, das ihr bei uns noch nicht so findet. Und wenn ihr da Bedarf habt, gerne mal reinhören. Nix hatte zum Beispiel zuletzt Craig Ignatz im Gespräch zu seinem neuen Album. Jetzt hören wir aber erstmal, was er zu Spielverderber zu sagen hat. Und wie man so munkelt, ist in seinem Gastbeitrag auch ein kleines Quiz versteckt.
Was?
Moin Erik, moin Jan, moin an alle ZuhörerInnen vom Favorite Worstcast. Hier ist Niklas vom Listen To Podcast alias Listen To Nix. Yo Leute, erstmal herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen vom Favorite Worstcast. krasse Leistung, ey. Da habt ihr auf jeden Fall schon mehr geschafft als Janus und ich in unserem Podcast. Und auch mit einer Regelmäßigkeit, die ich sehr, sehr bewundernd finde, auch wenn wir für uns ja immer claimen, der unregelmäßigste Podcast Deutschlands zu sein. Wäre so ein bisschen Regelmäßigkeit bei uns mal cool. Deswegen Shoutout an euch dafür, dass ihr das durchzieht. Und Shoutout für euch an eure geilen Folgen. Macht so weiter. Anlässlich eurer jetzigen Review zu Spielverderber von Mauli würde auch ich gerne ein paar Worte dazu verlieren. Wenn ihr mich nach meinem Lieblingstrack von dem Album fragt, dann werdet ihr, auch wenn es vielleicht ein bisschen Mainstream und was weiß ich was ist, werdet ihr von mir keine andere Antwort kriegen als Shoutouts. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, sollte ich jemals meine DJ-Karriere starten, wie ich sie schon lange irgendwie mir vorgenommen habe, mir da ein paar Skills anzulernen, wäre das ein Track, der auf jeden Fall in meinem Set vorkommen würde und der da Stani-mäßig eingebettet wäre. Diese ganze Attitude, die er dort verkörpert, diese I don't give a damn Attitude, die sich auch durch das ganze Album zieht, aber auf dem Song finde ich besonders stark. Auch diese geile Hook, die gefühlt auch jetzt viele mitsingen können, wo viele auch direkt irgendwie so ein Flashback kriegen dieser Zeit auch. Ich kann mich daran erinnern, wie dieser Song in meinen Playlisten rauf und runter lief und wie ich den gefühlt habe, wie ich dazu gevibed habe. Also dickes Shoutout dafür, für den Song Shoutouts. Aus einer anderen Perspektive, und da kommen wir vielleicht so ein bisschen Metakritik, da müssen wir auch sagen, dass das Album halt von 2015 ist und seitdem hat Mauli sich halt auch als Person krass verändert, krass anderes Mindset, hat jetzt eine Tochter, ist irgendwie ein bisschen sesshaft geworden mit seiner Frau, hat auf jeden Fall ein anderes Mindset bekommen, aber jetzt, wo ich mir auch in der Retrospektive dieses Album nochmal gegeben habe, muss ich sagen, dass da halt viele Songs darunter sind, die ich mir jetzt so aus heutiger Sicht nicht mehr geben würde, ne, aus mehreren Perspektiven, aus der einen Perspektive, dass ich dieses ganze Dissen von Erdeka halt dort einfach übertrieben finde. Es findet sich kaum ein Song wieder und ich glaube auch auf Shoutouts ist da eine Line zu finden, wo da kein Diss vorhanden ist. Das ist mir ein bisschen viel und fand ich über das Album hinweg ein bisschen nervig, wenn es mir heute noch gegeben hat. Auf der anderen Seite sind es so Begriffe, klar, Mauli kommt so aus dem Battle-Rap, Ayas Dirty Maulwurf früher, wo solche Begriffe halt gang und gäbe waren. Und wie gesagt, man muss auch ein bisschen im Kontext der Zeit sehen. Deswegen no front an ihn an dieser Stelle, aber an sein damaliges Ich, wie er so Begriffe wie schwul verwendet, als Schimpfwort, bisschen LGBTQI unbehaglich und die so ein bisschen verurteilt. Und da habe ich neulich mit dem Rapper Yuse Yun ein Interview drüber geführt, der auch aus dem Battle Rap kommt und gesagt hat, dass es heutzutage halt möglich ist, einem Rapper Homophobie vorzuwerfen. Und das war halt damals in der Zeit noch gar nicht der Fall. Da war das gang und gäbe. Deswegen würde ich mir halt die Songs aus dieser Sicht heute so nicht mehr geben, aber den Song Shoutouts unbedenklich, auch wenn da dieser Erdeka-Front drauf ist, der aber eigentlich ganz lustig ist. Ja, deshalb, das ist mein Song des Albums, auch wenn er der meistgestreamte Song vom Album ist. Aber trotzdem, fetter Track. Jetzt habe ich euch schon meinen Lieblingssong und eine kleine Album-Review gegeben, aber ich würde euch auch gerne noch eine kleine Anekdote erzählen. Wie ihr wisst, ist unser ja mittlerweile ja Kollege, will ich einfach mal nennen. Mauli ist ja unter die Podcaster gegangen und hat mit Steiger zusammen den Podcast Die wundersame Rap-Woche. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da gibt es die Rubrik Drei Lines sind im Spiel. Und auch ich habe mal an Mauli ein Drei Lines sind im Spiel geschickt. Und ich würde euch das auch gerne einfach nochmal präsentieren. Vielleicht könnt ihr im Nachhinein oder könnt ihr dann im Zuge dessen raten, welche Lines davon oder welche eine Line davon real ist. Ich lese euch jetzt die drei Lines vor. Ich weiß nicht, ob ihr das Prinzip kennt. Also klar, ich lese euch drei Lines vor. Eine davon ist nur echt. Die anderen beiden habe ich selber mir ausgedacht und ghost geritten praktisch. Ja, und dann könnt ihr mal sagen, welche Line davon echt ist. Folgende Line. Ich freue mich, wenn die Lunte brennt und in den Taschen liegt das Ott. Wenn schon nicht mit Rap, dann zumindest als Gott. Sido, Narzissmus war noch nie seine Stärke. Oder, ich freue mich, wenn sie Zugabe rufen und solange sie noch wollen, wenn nicht mit Rap, dann mit Germany's Next Topmodel. Juicy Gay überlegt jetzt Capri Sun, zum Geier, wer hat sich diese Namenänderung ausgedacht, Testimonial zu sein. Und jetzt nochmal die dritte Line. Ich freue mich, wenn sie am Boden liegen und um aufzustehen flehen, wenn nicht durch Rap, dann als Moshpit-König draufgehen. Longus Mongus, der Typ, der beim Moshpit immer oberkörperfrei vorm Drop durch den Kreis läuft und Liegestütze macht. So viel also von mir. Ich bin jetzt gespannt auf eure Antworten. Welche Line davon ist real, welche ist fake? Oder welche zwei sind fake? Freue mich, eure Folge zu hören und macht weiter so. Bis dann. Peace out. Nix.
Ja, vielen, vielen lieben Dank. Um einer hätte ich glatt die Erdeka-Line vergessen. Also danke, dass du sie nochmal erwähnt hast. Mann, ich verstehe die Kritik, aber ich liebe diese Line, weil sie einfach so lustig ist und auch wie viel Zeit er sich für diesen komischen Diss gibt. Das macht die Line einfach... Nee, die ist einfach mega lustig. Also klar, ne, Erdeka ist jetzt so im Nachhinein gesehen nicht so ganz so cool, aber die Art und Weise, wie er gedisst wird, ist einfach fantastisch. Kommen wir jetzt aber zum Quiz. Ich glaube, ich weiß es,
Ja.
Ich frage das aber erstmal dich und sag danach einfach, ja klar, so habe ich es auch gesagt.
Ja, ich weiß, dass ich es weiß. Und zwar ist es natürlich Juicy Gay auf dem fantastischen Burj Khalifa Remix von Fat Tony, wo eben auch Mauli gefeatured ist. Von daher schließt sich da ein sehr schöner Bogen zu unserem heutigen Thema. Ja, vielen Dank für den schönen Beitrag und auch für das schöne Quiz noch sogar. Das ist ja ein Service hier.
Ja, Wahnsinn, was hier alles kommt. Danke, danke, danke. Mega, wir haben uns sehr gefreut über jede Einsendung, egal ob Text oder Audioform. Es war alles sehr, sehr toll. Und ich hätte es auch gewusst. Schön, dass du nachfragst, Erik. Danke. Kommen wir zu I am. Ich arbeite an mir. So, und jetzt hau ich mal eine These raus.
Jetzt kommt's.
Das war für 2,5 Jahre mein absoluter Lieblingssong. Ich weiß nicht, wieso. Also gut, ich kann es ein bisschen erklären. Diese Art und Weise, wie Mauli float, dieses irgendwie hypnotisierende, aber dadurch, dass dieser Beat antreibt. Ich habe immer eine Szene vor Augen, wie ich ganz schnell mit dem Fahrrad zur Schule fahre, weil ich so spät bin. Und dabei läuft dieser Song. Und irgendwie hat mich das damals so glücklich gemacht. Und ich bin immer wieder zu diesem Song zurückgekommen. Und ich glaube, es gab sogar damals das Studio-Phone von Immer Ready. Und irgendwann haben die mal gefragt, welches Lied ein Video bekommen sollte. Und ich habe mit einem ganz, ganz langen Text geantwortet, dass dieser Song ein Video bekommen sollte, weil das ist einer der besten Songs ever. Und im Nachhinein, also jetzt, nach Jahren, würde ich sagen, es ist ein guter Song, es ist ein solider Song. Er hat eine Atmosphäre, die irgendwie nochmal in so eine kleine andere Richtung geht als die meisten anderen Songs. Mhm. Aber er sticht jetzt nicht mehr so krass hinaus wie, aber ich war wirklich 2,5 Jahre, habe ich gedacht, boah, das ist das Lied.
Krass. Also, da widersprechen wir uns jetzt endlich mal ein bisschen. Ich finde, das ist
endlich der
Song auf dem Album, der mir, glaube ich, am wenigsten gefällt, so im Nachhinein. Nicht nur, weil hier Retro-God genamedroppt wird, ein Rapper, der trotz vieler Hip-Hop-Klischees, die er vielleicht aus der Sicht mancher Leute erfüllen mag, immer einen Platz in meinem Herzen haben wird und auch gar nicht so weit weg ist von Mauli eigentlich heute, was das Reflektieren von vergangenen Texten und Einstellungen angeht, vielleicht sogar noch ein bisschen extremer, weil Retro-God seine älteren Battle-Texte, die auch übersät waren von vor allem homophoben Beleidigungen, entweder nicht mehr spielt oder sie live irgendwie abändert und manchmal sogar nutzt, um seine eigenen, zum Teil hängen gebliebenen Fans irgendwie vor den Kopf zu stoßen. Aber zurück zum Song. Ich finde, der ist jetzt nicht schief oder irgendwie komplett off oder so. Also das passt schon alles zusammen, aber irgendwie mag ich halt so die Harmonien und die Stimmung auf dem Song allgemein nicht so. Den habe ich einfach nicht so ins Herz geschlossen. Also ich glaube, das ist so, auch wenn natürlich die beiden Shots gegen Motrip und seine überzogene Versessenheit auf Reimtechnik ganz lustig sind, ist das, glaube ich, so der einzige, den ich nicht so mag auf dem Album.
Krass, da gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Song findet, weil wirklich, also da geht die Meinung ja dann doch sehr weit auseinander, wobei ich es auf eine Art nachvollziehen kann, aber irgendwie hat dieser Song was, was in der Form kein anderer Song hat, ich kann es nicht beschreiben. Kommen wir zu Ewig, egal wohin ich gehe. Erstmal ein geiler Song, um danach Touren zu machen mit genau diesem Namen, weil das einfach ein wunderschönes Bild ist für eine Tour.
Ja.
So Lines wie Kein Gewissen, kein Sorry, da musste ich schon wieder schmunzeln, weil jetzt kommt ein Song raus, der Sorry heißt und eben das, was damals so seine Attitüde war, ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Ja, diese Entwicklung ist einfach schön zu sehen, gleichzeitig macht es trotzdem noch Spaß, solche Songs zu hören.
Mhm.
Was ich da besonders finde bei der Delivery, dieser Moment, wo er sagt, alle haben mich lieb, aber habe ich auch verdient. Und du hörst, wie er das singt mit einem Lächeln. Also du hörst es einfach in der Audio raus, dass dieser Mensch sich gerade freut darüber, dass alle ihn lieb haben.
Alle fallen auf die Knie, aber habe ich auch verdient. Und egal, wohin ich gehe. Alle haben mich lieb, aber habe ich auch verdient. Egal, wohin ich gehe.
Und das gleichzeitig auf so eine sympathisch abgehobene Art und Weise. Das sind so Momente, die einfach rüberkommen und die auch durch die Art und Weise, wie diese Songs aufgebaut sind, wie das Verhältnis Beat zu Stimme ist, dadurch wirkt es nochmal stärker und ich finde ein weiterer ganz, ganz toller Song mit auch einer wunderschönen Erdeka-Line, die super kindisch ist.
Ja.
Also, ne, ich gehe zu Erdeka mit Erdeka, mache etwas kaputt und sage, dass er das war, aber sag mal, also das ist schon einfach eine gute Line auch, gerade weil sie eben so plump ist und dann auch deutsche Rapper trinken Feierabendbier, finde ich auch da hinten dran gehangen nochmal wunderschön. Ja, macht einfach mega Spaß, der Song.
Ja, den mag ich echt auch wieder sehr. Der nimmt das sowieso schon langsame Tempo auf Spielverderber irgendwie nochmal ein Stück raus, auch wenn ich nicht gedacht hätte an dem Punkt, dass es eigentlich geht. Ich liebe auch die Hook, weil die halt ja auch eher so eine düstere Stimmung vermittelt, wie ich das auch schon eigentlich beim vorigen Song so ein bisschen gedacht habe, aber es funktioniert halt irgendwie so ein bisschen besser, einfach weil die Melodie richtig gut ist und das auch erst so die Drums rausgenommen werden und dann quasi als Übergang kurz nacheinander so zwei Snares und dann so zwei Kicks reinkommen, bevor dann die Hook quasi noch das zweite Mal dann mit Drums wiederholt wird.
Egal wohin ich gehe, egal wohin ich gehe, egal wohin ich gehe, jeder Ladendetektiv.
Und jetzt kommt der Kritikpunkt, den du eben schon angesprochen hast, mit diesem sehr, sehr permanenten Anwenden von dem Echo. Das ist so bei mir der Song, wo mir das so ein bisschen aufgefallen ist, weil, ne, ich, wie du schon gesagt hast, ich verstehe auch, dass Mauli jetzt nicht so der Rapper ist, der komplett durchspittet und da viele Pausen irgendwie sind. Und deswegen passt das schon für die Atmosphäre, verstehe ich total, warum das gemacht wurde. Aber ich habe auch gedacht, warum ist mir das früher nicht aufgefallen, kein bisschen negativ, dass ich dachte, ey, die haben echt auf fast jedem Song so viel Echo draufgeknallt, dass du teilweise noch die vorletzte Zeile im Hintergrund hörst, während die neue gerappt wird. Also wirklich, ja, wie gesagt, bei vielen Songs fällt das nicht negativ auf. Ich hoffe, ihr könnt das bei vielen Songs, die ihr mögt, wieder für euch unhörbar machen und wir ruinieren jetzt nicht die Album-Experience in einer Classic-Review zum Album. Aber mich hat es ab und zu auch so ein bisschen gestört. Wen das offensichtlich nicht gestört hat, ist die Person, die uns anonym einen kleinen Text hat zukommen lassen und sowohl diesen als auch den nächsten Song zu seinen bzw. ihren Favoriten erklärt hat. Und die Person schreibt: Einige Lieder von Spielverderber höre ich auch heute noch sehr, sehr gerne. Ewig, Liebe zum Spiel und 93 Till Infinity sind meine Favoriten. Ich finde es gut und finde, man sollte es auch respektieren, dass Mauli heute distanzierter und aus einem anderen Blickwinkel seine ganzen Seitenhiebe auf dem Album betrachtet. Trotzdem finde ich die Kombination mit Mortens Produktion auf dem Tape heute noch sehr nice.
Auch vielen Dank an dieser Stelle für diesen Kommentar und auch eine schöne Überleitung dadurch geschaffen. Und ja, auch die Kombination ist mir auch aufgefallen, haben wir auch eben schon mal kurz erwähnt, können wir jetzt auch mal genauer darauf eingehen. Ich finde, dass Morten und Mauli beide an einem Punkt waren, wo es perfekt zusammengepasst hat. Und man weiß ja, dass jetzt mittlerweile, ich glaube, die haben keinen Streit oder so, aber sie machen nichts mehr zusammen.
Ja.
Aber damals gab es eine Zeit und eine, ich glaube, eine wirklich nur kurze Zeit für beide, wo sie an einem Punkt waren, wo sie musikalisch in eine Richtung gehen konnten. Und es ist auch irgendwie schön zu sehen, dass so zwei Künstler aufeinander prallen, was zusammen machen und dann wieder voneinander wegprallen und beide in ganz unterschiedliche, aber sehr spannende kreative Richtungen gehen. Und auf dem eben schon erwähnten Song, es geht in eine andere Richtung als alle Songs zuvor.
Ja.
Es ist ein Sample aus VBT-Runden von Weekend und Battleboy Basti, also nochmal eine Anspielung auf quasi die kurze Vergangenheit davor von Mauli und gleichzeitig aber halt auch eine Hommage an ganz, ganz frühere Zeiten. Und das finde ich auch wieder, es ist, man könnte fast schon sagen, es ist ein bisschen frech, dass man auf einem Song, wo man über alten Battle-Rap redet und die alte Straßenzeit redet und Graffiti sprühen und so weiter und so fort, dass man da quasi ein VBT-Sample nimmt, auch wenn es natürlich, das war ja damals auch schon gesampelt, aber es funktioniert wunderbar. Es ist auch gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass Mauli halt eben nicht nur auf diese Szene spuckt, sondern sich genau damit befasst hat und genau weiß, was früher so ging und sich dann fiktiv in diese alte Zeit reinzuspielen und so zu tun, als wäre man damals dabei gewesen und hat einfach nicht seinen Hack bekommen, finde ich eine super lustige und charmante Idee, sowas umzusetzen.
Ja.
Dann gab es ja auch diese kurze Dokumentation, die ich damals auch überhaupt nicht gepeilt habe. Ich fand es zwar total lustig, was da passiert, aber ich habe wirklich nur in Bruchstücken gerafft. Also ich habe gerafft, okay, da ist irgendwas lustig und ne, das ist der und der Rapper und das kann nicht gewesen sein. Aber ich fand das Konzept, das war halt schon so ein Rap-nerdiges Thema, dass es irgendwie auch zeigt, dass Mauli halt offensichtlich auch diese Epoche an Rap mag und auch die jetzige irgendwie unterhaltsam findet. Also ich finde das irgendwie ein wichtiges Gegenstück zu diesem ganzen Angriffen auf Rapper.
Das heißt, du wusstest vermutlich bei der Doku auch nicht, wer MC René ist.
Ja.
Okay, also würde dich in Verbindung mit einer Sache, die wir bei den letzten Songs besprochen haben, würde es dich vermutlich auch verwirren, ob ich dich fragen würde, ob MC René tot ist.
Er lebt.
Okay, na gut, vielleicht hat's wer verstanden. Ich finde es, ich mag das...
Ich glaube, ich hab's verstanden, aber nur grob.
Ich mag das Konzept sehr und finde halt auch diese Story, da Boulevard Boo zu erwähnen, dass er sich quasi nach dem Fame nicht mal mehr zum Geburtstag gemeldet hat. Das ist halt so lustig, weil es einfach so weit weg von Mauli war, schon damals, als das Album rauskam, weil eigentlich schon in der Generation vor Mauli, no front, aber Boulevard Boo keine richtige Größe mehr war. Und er das dennoch als Referenz ranzieht, ist halt sehr konsequent umgesetzte Idee, was eigentlich schon damals, also nur was schon damals weit weg war, so. Und auch mit diesem leicht boom-bappigen Beat-Switch dann noch gegen Ende halt auch sehr konsequent. Und an dieser Stelle möchte ich kurz das Live-Album Live in Berlin erwähnen, denn dort gibt es auf diesem Beat-Switch nochmal einen kleinen Bonus-Part mit Marvin Game, bei dem sie zusammen einen Part abliefern, der mal vom aufstrebenden Rapper Sprachanwalt, ich habe nochmal recherchiert, bei Rapper Mittwoch performt wurde und der sich so mit seinem Verhältnis zu East Coast bzw. West Coast Rap auseinandersetzt und aufzählt, welche Vor- und Nachteile welche Seite hat.
Was jetzt nicht heißt, dass ich nichts von West Coast will, aber die East Side.
Ich kann das Live-Album auch generell empfehlen, wollte das, wenn du es jetzt nicht schon gemacht hättest, einfach auch so nicht unerwähnt lassen in der Folge. Das Album hat bei mir auch nochmal dafür gesorgt, dass als Spielverderber irgendwie, weil es ja ein Jahr danach kam, dass dann so Spielverderber langsam aus der Rotation gerade ein bisschen rausging und dann kam halt nochmal dieses Album und hat's komplett neu befeuert, weil halt das... jeder Song einfach leicht anders klingt, komplett andere Harmonien hat und auch eine ganz andere Energie, die da irgendwie live mit diesem Autotune-Einsatz irgendwie noch mehr reinkickt, so. Und da ist halt für mich der Song vor allem ein Beispiel, der irgendwie auf der Live-Version sogar irgendwie fast noch besser rüberkommt, weil halt nicht nur dieser lustige Live-Gimmick-Part dabei ist, sondern auch so, ja, der Flow inklusive Autotune irgendwie diese Zeilen noch mehr miteinander verbindet, falls man irgendwie versteht, was ich meine. Also die hängen mehr zusammen und das ist so mein Tipp zu dem Song.
Ich hatte schon reingebildet mit mehr als einer Stimme. Da hat man nicht, ob er den Platten und den Sein gebildet. Der von etwas Großem, aber niemals um das Thema. Das Game wollte den Teacher nicht verstehen. Also ich rate den Infinity.
Und auch unser nächster Gastbeitrag von unserem Stammhörer Mike, sag ich einfach mal, erwähnt unter anderem 93 Till Infinity als seinen Lieblingssong. Was er darüber hinaus noch zu sagen hat, hören wir jetzt.
Also für mich persönlich ist und war Spielverderber von Mauli ein kleiner Meilenstein im Deutschrap. Eher sogar, würde ich es zumindest betiteln, ein Untergrundmeilenstein im Deutschrap, weil viele Leute auch gar nicht Mauli irgendwie auf dem Schirm haben oder ihn gar nicht kennen eigentlich. Wenn man schon Mauli vorher gekannt hat, dann liefert das Album eigentlich genau das, was man damals auch von ihm erwartet hat. Einfach geile Punchlines, witzige Lines, seine Attitüde, die er damals noch vertreten hat. Einfach dieses von oben herabgucken, dieses arrogante, ich scheiß auf alle und ich ziehe einfach nur mein Ding durch. Und es ist auch für mich persönlich eins der besten Battle-Rap-Alben, auch wegen dem gerade genannten, weil Mauli einfach auch diese Attitüde damals hatte, um Leuten von oben herab zu sagen, du bist einfach nur scheiße. Und das hat er auf eine so lustige Art und Weise gemacht, dass es wirklich auf Albumlänge einfach gar nicht genervt hat. Und was noch dazu kommt, einfach nur persönlich, weil ich auch ein kleiner Fanboy von Morten bin, ist aber diese detailverliebte Produktion, die er bei diesem Album noch hingelegt hat. Soweit ich weiß, hat er, glaube ich, jeden Song produziert. Und man merkt einfach, wie die beiden bei diesem Projekt richtig harmoniert haben, wie die beiden auch zusammengearbeitet haben, wahrscheinlich zusammen den ganzen Tag im Studio gesessen haben und zusammen die Beats gebaut haben, die Texte geschrieben haben. Also summa summarum wirklich einfach ein super, super krasses Album, super lustige Punchlines, das auch auf Albumlänge tatsächlich funktioniert, ohne dass es langweilig wird. Vielfältige Beats, super abwechslungsreich, aber trotzdem irgendwie noch ein Konzept. Mauli hat durch dieses Album auch noch sozusagen eine Tür geöffnet, würde ich sagen. Eine Tür, wo man sagen könnte, es sind einfach neue Sachen im Deutschrap erschaffen worden. Und ich spreche jetzt hier explizit von Immer Ready, speziell bezogen auf Morten, Holy Moly und Marvin Game, weil diese zu dem Zeitpunkt zumindest sehr, sehr krasse Sachen released haben. In dem Fall möchte ich jetzt hier vor allem die Mixtapes Global Players und Freust du dich schon betonen. Und dadurch habe ich auch ein viel breiteres Spektrum jetzt an Musik entdeckt, habe mich viel mehr neue Sachen reingehört, auch weil Mauli immer selber gesagt hat, man sollte alles abchecken und so. Also dieses ganze Konzept, was um dieses Album herumgebaut wurde, auch musikalisch, wie viel Einfluss von außen da kam und welche Leute gepusht wurden, welche neuen Leute daraus entstanden sind, welche gezeigt wurden, unfassbar krass einfach. Und wenn ich jetzt noch kurz meine Favorites hier am Ende reinpicken darf, dann sind das definitiv meine Jungs, Mauli Part 2 und 93 Till Infinity.
Ja, erstmal ein dickes Shoutout an Mike. Danke für den Beitrag. Und gerade diesen Punkt mit diesem Immer-Ready-Hype, der dadurch bei ihm ausgelöst wurde und halt den weiteren Künstlern, die er ohne das Album nicht für sich entdeckt hätte, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Noch nachvollziehbarer hätte ich es aber gefunden, wenn er auch den nächsten Track positiv hervorgehoben hätte. Denn für mich ist Nix zu tun nochmal ein richtig starker Song in der Schlussphase des Albums. Aber ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Jan.
Oh, mir geht's da genauso, Erik.
Oh, nice.
Nix zu tun ist eine weitere Facette von Mauli, die wichtig ist fürs Gesamtkunstwerk, weil du hast dieses Schießen gegen Rapper, du hast dieses Selbsterstellen und über den Dingen stehen, aber du hast die Industrie noch nicht so sehr drin. Und auf dem Song geht's ja eigentlich ausschließlich um A&Rs, um Leute wollen, dass ich irgendwo unterschreibe, ich bleib unabhängig. Und das war ja auch eins der Gefühle, was halt Immer Ready auch mit sich gebracht hat. Auch dieses, ja, wir machen unsere Sachen selber, wir sind schon noch Untergrund, aber wir haben clevere, persönliche Arten zu vermarkten. Das hat so gut da reingepasst, dieses Gefühl, dass der Rapper zwar Teil der Szene ist, weil er Rapper ist, aber er ist nicht Teil dieser Marketingmaschinerie dahinter, er ist nicht Teil dieser Anzugmenschen, die dann halt Rap verwalten und halt genau das produzieren, was aktuell in ist, sondern er geht seinen eigenen Weg und er hat ein Umfeld, in dem man diesen Weg auch gehen kann. Und das ist für mich das, was dieser Song am meisten ausdrückt. Parallel dazu hast du noch dieses super tolle Video, was das aufwendigste Video ist, was in dem Album, in dieser Albumspanne rauskam. Ich muss da die ganze Zeit an diese Marionettenszenen denken, wo die Menschen so an so weißen Fäden hängen und dann hast du auch diesen schwarzen Baseballschläger und Mauli dazu. Also da waren auch die Moves on point. Also Mauli Moves waren zu der Zeit auf jeden Fall sehr, sehr krass und auch heute noch. Ich weiß noch, dass ich hab's einfach geliebt. Das war ein ganz, ganz tolles Video und der Song ist auch ganz, ganz toll, aber wie gesagt, es gibt wenige Songs, bis eigentlich kein Song, den ich gar nicht mag, aber es gibt auch wenige, die keine Hits für mich sind. Und Nix zu tun ist ein weiterer Hit.
Ja, was für mich auch total irgendwie am Beat liegt, das ist so einer mit meiner Lieblingsbeats vom Album, weil ich mag halt diese Hauptmelodie, die halt abwechselnd entweder von diesem Klavier oder diesem hohen Synthesizer gespielt wird und dann fließen die auch mal ineinander über oder spielen gleichzeitig. Und klar, das ist jetzt kein Song aufbautechnisch mega innovativer Kniff, der krasseste Kniff aller Zeiten. Aber hier wird das einfach sehr, sehr gut umgesetzt. Und dann gibt's auch bei der letzten Wiederholung der Hook auch nochmal diesen eskalierenden Moment, wo die Drums erst kurz aussetzen und dann wieder so reingestolpert kommen fast schon.
Es könnte deinem Ruf schaden, spar dir mal dein Guthaben, was rufst du mich an? Nimm die Summe doppelt und dann nimm sie nochmal doppelt und dann schenk sie deiner Mom.
Also das ist einer der Songs, an den ich halt vor allem denke, wenn Leute sagen, oh, Mortens Produktion auf dem Album war echt krass. Und ja, dann halt noch diese rotzige Attitude von Mauli, die jetzt schon jeder erwähnt hat, die wir bei jedem Song erwähnt haben, die das Album total ausmacht. Aber hier halt auf die Spitze getrieben wird quasi mit dieser Label-Thematik, weil halt andere Newcomer so früh in ihrer Karriere einfach komplett damit geprotzt hätten, so wie sie von Labels umworben werden, was er ja auch auf eine Art macht, aber halt eben dann mit so Lines wie ich bin Gold wert, ich dachte schon, es gibt Neuigkeiten, oder dass er halt schlichtweg einfach keine Lust hat, irgendwie gesigned zu werden, ist halt der Track also sowohl ein Produktionshighlight als auch so ein Peak der Arroganz.
Kommen wir zum allerletzten Song auf diesem Album und ich glaube, es ist der Song, der die Geister scheidet, wo man wirklich, es ist so anders zu allem, was davor ist und ich finde es im Nachhinein lustig zu sehen, dass diese Richtung eher die Richtung ist, die Mauli später gegangen ist und nicht die von den Songs davor. Mhm. Steinfabrik, der letzte Song, jetzt kommt wieder, ne, ich unwissender Junge, wer ist denn da in dem Part? Dass es Savage ist, habe ich dann irgendwann auch gelernt. Ich wusste es damals einfach nicht, aber zu meiner Ehrenrettung, bevor jetzt hier alle deabonnieren, weil die sagen, boah, der hat ja gar keine Ahnung von Rap. Seitdem habe ich sehr, sehr viel nachgeholt und seitdem auch zwangsmäßig durch den Podcast, aber auch einfach aus privatem Interesse höre ich sehr, sehr viel Rap, sowohl von früher als auch von heute. Aber damals war halt, also ich meine, Mauli hat mir quasi ein komplettes Genre eröffnet. Krass. So krass kann man es schon sagen, weil ich wirklich dachte, ja, Rap ist nicht so mein Ding. Und dann kamen diese ganzen Sachen von ihm raus, Trap braucht kein Abitur und halt dieses Album. Und auf einmal war Rap voll mein Ding. Und seitdem ist es bis heute hauptsächlich mein Ding. Ja, ich mag die Hook sehr gerne. Ich mag, wie er da singt. Ich habe das Gefühl, das ist der persönlichste Moment auf dem Album. Auch gerade dieser, der letzte schlechte Tag ist eine Weile her Spruch, den ich irgendwie schön finde. Dann kommen halt diese Parts, was nochmal eine Anspielung ist auf eben dann doch alten Rap und eben doch dieses, ne, die Wurzeln ist nun mal sowas wie Savage früher und ich gehe jetzt halt diesen Schritt weiter und mache irgendwie mein Ding draus und ich finde, es ist ein super runder Abschluss für das Album. Es ist aber, also ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, das ist kein Song für mich. Hm.
Also ich bin ganz ehrlich, ich fühle allein diesen epischen Beat einfach so sehr und Mauli ist nochmal, ja, im Vergleich zu den anderen Songs total runtergefahrene, leicht melancholische Hook, die irgendwie drauf abliefert, dass ich halt wirklich diesen eigentlich sehr weirden, random auf dem Album platzierten Savage-Part irgendwie einfach so mitnehme, fast schon, so. Und ich finde halt gerade auch, was du gesagt hast, diese, der letzte schlechte Tag ist eine Weile her, Zeile, kickt halt je nachdem, wie so meine Gefühlslage ist, komplett anders rein. Also, wenn es mir gerade wahnsinnig gut geht, was jetzt in diesem gesamten aktuellen Jahr bisher nicht so wirklich der Fall war, hat die Zeile auf diesem Beat fast schon was Majestätisches, so sich selbst feierndes, wie echt so ein kurzer Moment des Glücks, wo man so zur Ruhe kommt und denkt, ja, fuck, ey, der letzte schlechte Tag ist echt eine Weile her, mega gut. Und zeitgleich stimmt mich halt die Zeile dann in den entgegengesetzten Momenten halt total traurig. Und allein diese emotionale Power, die eigentlich am Ende dieses doch sehr coolen und arroganten und ich bin so viel besser, weil ich keine Emotionen zeige, wie ihr Loser, so ein bisschen, dass am Ende dieses Albums nochmal dieser Moment kommt und dass der auch total raussticht, was ich auch total verstehe, hat für mich irgendwie nochmal so eine besondere, ja, spielt nochmal so eine besondere Rolle irgendwie. Deswegen finde ich das, verstehe ich, dass Leute sagen, der passt nicht, aber für mich ist das irgendwie so ein besonderes Ding, was aber gerade deswegen irgendwie da sein muss.
Keiner legt mir Steine in meinen Weg. Der letzte schlechte Tag ist eine Weile her. Und wenn ich nochmal einen damit sehe, ruf ich ganz oben an und der kriegt keine Steine mehr.
Bei wem Steinfabrik als Abschluss des Albums nicht so gut angekommen ist, wie jetzt bei mir, das ist unser Hörer Johannes, der uns bei Instagram @favoritewestcast folgenden Kommentar hinterlassen hat. Die unübertroffenen Instrumentals von Morten gepaart mit der damals noch lässigen und überheblichen Attitüde von Mauli machen das Album meiner Meinung nach zu einem der besten aus dem Immer-Ready-Lager. Würde ich zustimmen. Von Sommerhymnen wie Shoutouts, auch schon gesagt, bis zum Moshpit-Banger Mauli Part 2 wird musikalisch alles abgedeckt. Die 808s und Hi-Hat-Triolen von Morten geben jedem Song seinen eigenen Flair und machen für mich Minimum 50% des Albums aus, tendenziell eher mehr. Alles in allem eine ordentliche 9 von 10, einzig, weil ich mit dem Outro Steinfabrik nie warm geworden bin und es für mich musikalisch etwas fehl am Platz wirkt.
Kann ich total nachvollziehen. Ja. Das, wie eben auch schon erwähnt, ich kann es nachvollziehen, aber mir hat es irgendwann was gegeben. Und es ist irgendwie auch so ein harmonischer Abschied aus so einem Album, was ja dann doch sehr angriffslustig war. Und ich würde sagen, damit kommen wir auch zu unseren Fazits. Unser erstes Fazit kommt gar nicht von uns selber, sondern von einem wunderbaren Menschen, der für uns sowohl die Cover macht als auch das neue Logo. Also checkt das neue Logo aus. Es ist brandneu, passend zu dieser Folge. Es ist nämlich Lars. Grüße an dieser Stelle. Und er hat uns einen, sag mal, Fazit-Kommentar gegeben zu diesem Album, den ich jetzt vorlesen werde. Spielverderber war ein sehr inspirierendes Album. Mauli war damals mit Dead Adam und Al Guni einer der Leute, die mich aus der äußerst fragwürdigen Realkeeper-Gangster-Rap-Bubble befreit haben. Denke, da bin ich nicht der Einzige. Das Album hat jedenfalls Türen aufgemacht und ist nach wie vor einfach sehr angenehm. Ein kurzes, aber richtiges Fazit und auch nochmal schöne Querverweise auf andere Künstler und ne, da sieht man wieder diesen Einfluss des Albums, dass man sogar quasi innerhalb der Rap-Szene nochmal das Genre wechselt. Wie fragwürdig jetzt diese Bubble wirklich ist, das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber vielen, vielen Dank, nicht nur für all die Logos und Cover, sondern auch für diesen Kommentar. Jetzt schließe ich direkt mal mein Fazit an. Ich bin immer noch großer Fan des Albums. Die Kritikpunkte, die genannt wurden, da stimme ich bei allen komplett zu. Ich finde aber, man kann es trotzdem noch, trotz all der Schimpfworte, die eigentlich keine Schimpfworte sein sollten, aber so verwendet werden, man kann trotzdem noch sagen, man kann es konsumieren, weil man eben weiß, dass der Künstler zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger so gedacht hat und es war unnötig an dieser Stelle, aber man weiß, dass er zumindest jetzt nicht mehr so denkt. Und das Wichtige und das Hauptaugenmerk ist halt die Musik und die Verbindung aus der Stimme, der Art und Weise, wie es vorgetragen wird und diesen Beats von Morten. Und dadurch, durch diese Mischung wurde was kreiert, was es wahrscheinlich so nur in diesem einen Jahr, in dieser einen Stelle hätte geben können von diesen zwei Künstlern und was halt ein Startschuss war für eine dann doch sehr spannende Karriere, weil sie ja jetzt neben der Musik auch noch im Podcast-Game angekommen ist, was ich irgendwie spannend finde, dass es aktuell so ein Trend zu geben scheint, dass Künstler auch noch im Podcast-Umfeld etwas machen. Ich finde einfach, diese Entwicklung ist sehr spannend und dieser Moment und dieses Zurückerinnern an diese Songs und immer das Gefühl, das sind wirklich einfach grundsolide, sehr, sehr starke Songs, die haben einen fast schon mainstreamigen Charakter, was wahrscheinlich gar nicht das Ziel war, aber das ist sowas, was man Freunden zeigt, die mit Rap auch nicht viel anfangen können. Darauf können sich wirklich viele einigen und ich liebe dieses Album einfach bis heute.
Ja, ich finde, Spielverderber hat halt damals, beziehungsweise vor 5 Jahren, einfach einen Nerv getroffen, was diesen zu diesem Zeitpunkt noch nicht komplett ausgelutschten Sound angeht und den heftigen Einsatz von 808s, die sich da in der Form noch neu und unverbraucht angefühlt haben. Das Album hat, wie du schon sagst, genau zur richtigen Zeit irgendwie Morten und Mauli zusammengebracht und gezeigt, wie cool, stylisch und vor allem zeitgemäß deutscher Battle Rap klingen kann, dass halt Battle Rap nicht nur entweder was für alteingesessene Hip-Hop-Heads ist, die jeden Mittwoch zur realsten Cypher Deutschlands gegangen sind, oder für Battle-Turniere von äußerst unsympathischen YouTubern, die gerne Reime und Silben zählen, sondern auch sehr langsam und reduziert delivered werden kann. Und solange eben die Punches sitzen und halt diese Anti-Haltung gegenüber dem Rest der Rap-Welt irgendwie trotzdem durchkommt, und das schafft Mauli auf dem Album definitiv, wie wir jetzt auch schon oft angesprochen haben, schlecht gealtert ist natürlich vor allem halt dieser häufige Einsatz von dem Wort schwul als Beleidigung, was mir zwar zugegebenermaßen das Album retrospektiv nicht komplett zerstört, also ich bin da ganz bei dir, wobei ich aber natürlich vollkommen nachvollziehen kann, wenn das für manche so sein sollte, aber es hinterlässt irgendwie eben so einen faden Beigeschmack. Aber da ja nicht nur wir uns im Laufe der letzten 5 Jahre verändert haben, sondern auch Mauli ja bekanntermaßen anders über diese Zeit seiner Karriere denkt und sich mittlerweile mit einem sehr viel positiveren, reflektierteren Mindset seinem Leben und seiner Musik widmet, bleibt es eben einfach bei einem faden Beigeschmack und man hat aber nicht dieses permanente Gefühl, oh, wie kann ich dieses Arschloch mit meinen nostalgiegetriebenen Streams nur supporten? Wie kann ich es nur so? Ich kann definitiv sagen, und da wir uns ja auch offensichtlich in der Classic Review befinden, dass dieses Album trotz dieser Kritikpunkte immer einen Platz in meinem Herzen behalten wird und dort mit warmen, herzlichen Erinnerungen an eine einfachere, aber schöne Zeit vor sich hinschlummert und ja ab und zu noch mal rausgeholt und durchgehört wird, wie zu diesem Zweck unserer 50. Jubiläumsfolge.
So, und jetzt ist es an der Zeit, Danke zu sagen. Vielen, vielen Dank für jeden, der zuhört. Vielen, vielen Dank für diese ganz tollen Gastbeiträge, egal in welcher Form sie auch gekommen sind. Es war sehr, sehr schön zu sehen, wie aktiv dann doch alle geworden sind, wenn es ums Voting ging. Wer uns folgen möchte, gerne über Instagram, weil da ist dann nämlich auch das nächste Voting, wenn irgendwann wieder eine Classic Review kommt. Und da ist auch der, ja, vielleicht erst oder zweitbeste Weg, und in einen Austausch mit uns zu kommen. Ansonsten gerne in den YouTube-Kommentaren auch und auf den gängigen Podcast-Plattformen. Hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist echt schön zu sehen, wie das so harmoniert, dass man einerseits Feedback bekommt von Leuten und andererseits auch merkt, dass das Interesse auch für Alben, die nicht aktuell sind, noch so groß ist, wie es jetzt scheint. Danke, danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.